Signal, das wir hier setzen Richtung Berliner Politik. Dass der Bauernstand nach wie vor lebt. Dass der Bauernstand nach wie vor bereit ist, für seine Interessen Eintritt. Das sind wir. Ohne uns kein Essen.
Das waren Ausschnitte aus der Rede von Joachim Ruckwied bei der Bauerndemo im Januar. Viele Medienschaffende waren vor Ort. Diese Aufnahme stammt von der Welt. Mit tausenden Traktoren kamen die Bauern im Januar nach Berlin, um gegen die Abschaffung des Agrardiesels zu demonstrieren. Gut ein halbes Jahr ist seitdem vergangen. Was ist aus der Wut der Bauern geworden? Was ist aus den Bauernprotesten geworden? Das will ich herausfinden. Ich bin Annika Sterner. Aufgewachsen bin ich eher ländlich. In meiner Familie sind Jäger, mein Cousin ist Landwirt und die Ferien habe ich als Kind viel auf einem Bauernhof verbracht. Trotzdem, so richtig nah ist mir die Landwirtschaft nicht. Ich will zurück auf die Bauernproteste schauen und verstehen, woher kam die Wut der Bauern und was ist aus ihr geworden? Um das herauszufinden, habe ich meinen Kollegen Dirk Visser eingeladen. Hallo Dirk.
Moin.
Dirk, welche Verbindung hast du zur Landwirtschaft?
Ja, offenkundig eine wesentlich geringere als du. Ich habe keine Verwandtschaft, die irgendwie auf Bauernhöfen aktiv ist. Ich habe keine unmittelbaren Landwirte in der Familie. Was mich aber mit der Landwirtschaft verbindet, ist die Tatsache, dass ich mehrere Jahre sehr intensiv über das Themenfeld bei uns berichtet habe.
Wir wollen heute über die Bauernproteste sprechen. Kannst du uns einmal kurz daran erinnern, worum ging es eigentlich?
Oh, gleich eine ganz große Frage zu Beginn. Worum ging es? Es ging um vieles, aber vordergründig ging es um den Agrardiesel. Das ist vielleicht so ein Wort oder ein Begriff, der sich eingeprägt hat, auch bei denjenigen, die mit Landwirtschaft gar nichts zu tun haben. Denn das war das, was die Ampelregierung in Berlin abschaffen wollte. Der Agrardiesel, das ist jetzt keine besondere Dieselart, das ist eine steuerliche Entlastung, die Landwirte bekommen, wenn sie tanken, also sie bekommen das im Nachgang dafür, dass sie eben ihre Maschinen, die sie auf den Feldern einsetzen, mit Diesel voll tanken und da gibt es dann eine steuerliche Rückerstattung im Nachgang und wir alle wissen, die Zeiten sind eng und knapp, die Kassen vor allen Dingen sind knapp und eng und die Bundesregierung musste sparen und hat geguckt, wo können wir sparen und hat dabei unter anderem auch auf die Landwirtschaft geguckt und hat den Agrardiesel entdeckt, der ist seit Jahren eigentlich schon, seit Jahrzehnten immer mal wieder im Gerede. Und gesagt, so, den streichen wir. Da sparen wir ein paar Euro ein, ein paar hundert Millionen Euro ein am Ende. Und die Landwirte haben gesagt, sag mal, geht's noch? Da sind zum ersten Mal im Dezember schon auf die Straße gegangen, haben sich in Berlin versammelt. Und dort wurde gesagt, wenn ihr das nicht zurücknimmt, also die Streichung des Agrardiesels und noch so zwei, drei andere Punkte, die da in der Planung waren, dann kommen wir wieder im Januar. Und im Januar sind die Landwirte dann wiedergekommen.
Du hast gerade gesagt, Agrardiesel, es ging um Millionen für den Staat, für die Bauern unterm Strich. Was macht das?
Also, wenn man sich mal die Einkünfte eines landwirtschaftlichen Betriebes anguckt, durchschnittliche Größe in Deutschland, durchschnittliche Hektarzahl, ist es bei den allermeisten Betrieben nicht so, dass das existenzgefährdend wäre, wenn der Agrardiesel gestrichen würde. Sehr viel Konjunktiv. Es ist ein Einschnitt, ein finanzieller, den man spürt, aber es ist nicht so, dass man den Hof danach dicht machen muss, wenn es den Agrardiesel nicht mehr gibt. Ich glaube, wir sind hier eher auf der Gefühlsebene unterwegs, wenn wir über den Agrardiesel sprechen. Und also viele Landwirte, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, dass der Agrardiesel, das ist quasi der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Gefühlt fühlen sich Landwirte schon sehr lange gegängelt durch den Staat, durch die Gesellschaft, missverstanden von beiden und fühlen sich in dem, was sie tun, nämlich die Gesellschaft satt machen, nicht ausreichend wertgeschätzt. Und als die Politik dann auf die Idee kam, so jetzt streichen wir hier Subventionen und das auch im großen Stil bei der Landwirtschaft, tatsächlich auch wenn man mal guckt, wo übergestrichen wird, war die Landwirtschaft auch über Gebühr betroffen, haben die Landwirte gesagt, so nicht. Jetzt gehen wir auf die Straße.
Du hast es gerade gesagt, dass die Bauern sind ja auch irgendwo in einer gewissen Verantwortung, dass sie uns, unsere Gesellschaft satt machen. Da herrscht auch das Gefühl, dass sie von uns missverstanden werden.
Ja, in der Breite. Also sowohl von der Politik, und die Politik ist ja mal Ausdruck dessen, wieso die Gesellschaft denkt. Wir wählen ja entsprechend. Und eben dann eben auch von der Gesellschaft als solche, die aber nichtsdestotrotz den Landwirten reinreden will. Man kann vielleicht das auf den Punkt oder den Satz bringen: Es gibt 255.000 landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland, aber 81 Millionen Deutsche, die darüber mitreden sollen oder wollen, wie auf diesen Betrieben gearbeitet wird.
Also da muss ich mich auch selber reflektieren und sagen, das trifft für mich auch auf jeden Fall zu. Wirklich nachvollziehen kann ich auch nicht, wie der Lebensalltag von einem Landwirt aussieht, weil das einfach ein ganz anderer ist als meiner. Und zum Beispiel, wenn man die Zahlen hört der jährlichen Einnahmen, das sind ja riesige Summen. Wie sieht da dann tatsächlich die Realität aus?
Also die Summen, die du meinst, da muss man, glaube ich, bedenken, dass das brutto ist. Also alles, was der Landwirt so einnimmt mit dem, was er verkauft. Davon abrechnen muss man dann natürlich Kosten, die auf dem Hof anfallen. Also Futterkosten, Kosten für neue Trecker, Kosten für Personal, Kosten für Roboter oder was auch immer da im Einsatz ist. Und dann bleibt am Ende das über, wovon der Landwirt dann in Anführungszeichen leben muss mit seiner Familie, mit seinem Lebenspartner oder seiner Lebenspartnerin und den Kindern, sondern auch oft mit den alten Teilern, also die Eltern, die auch noch oft auf den Höfen leben. Die müssen davon irgendwie über die Runden kommen, und wenn man diese Zahlen sich anguckt, dann ist es nicht so, dass Landwirte jetzt zu den Superreichen gehören, über die so häufig debattiert wird. Das sind sie auf keinen Fall. Aber die Tatsache, dass uns das allen nicht so bewusst ist, naja, ist ja auch eigentlich Ausdruck eines gesellschaftlichen Fortschritts. Wir leben ja in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Wir machen unseren Job, die Landwirte machen ihren Job. Wir verlassen uns darauf gegenseitig, dass wir alle irgendwie so unseren Job machen. Und für die Aufgabe der Landwirte ist eben, uns satt zu machen. Und andere haben andere Aufgaben, und so funktioniert unsere Gesellschaft nun mal. Führt aber auch dazu natürlich, dass am Ende wir, diejenigen, die satt gemacht werden, wenig darüber wissen, wie diejenigen arbeiten, die uns satt machen.
Ja, sieht man jetzt auch eigentlich ein bisschen an uns beiden, die wir hier jetzt sitzen und darüber sprechen, aber beide ja nicht vom Hof kommen.
So ist es, aber wir hören ja Gott sei Dank nachher auch nochmal Landwirte, mit denen ich mich im Zuge der Recherche unterhalten habe. Also es ist kein reines Besserwissertreffen hier.
Das ist eine wunderbare Überleitung. Du hast nämlich mit einem Landwirt gesprochen, nämlich mit Amos Fennema.
Genau.
Der lebt in Ostfriesland und betreibt mit seinem Bruder zusammen einen Milchbetrieb mit 160 Kühen auf gut 100 Hektar. Und auf diesen 100 Hektar soll das Futter für die Tiere wachsen. Er klagt, Gänse fressen seinen Kühen das Futter weg und zerstören den Boden, sodass das Futter auch nicht nachwachsen kann. Er beschreibt die Situation als existenzbedrohend. Dirk, du warst ja vor Ort, hast seinen Hof gesehen. Hören wir einmal rein, wie er die Situation beschreibt.
So, dieses Jahr, muss man ganz klar sagen, ist es auch besonders extrem. Und das kommt natürlich durch eine Kombination, die wir immer wieder ja monieren und die wir auch immer wieder ganz klar anführen. Gänse haben ja Schwimmhäute, und wenn sie auf diesen Kleiboden, der ja, wenn er nass ist, ja so matschig wird, und wenn die dann die ganze Zeit darauf rumpatschen, dann ist das wie so ein, ja, wie Kinder im Sandkasten, die die ganze Zeit mit dem Löffel in den Sand hauen. Dann zum Schluss verdichtet sich das jetzt, dann noch am besten noch ganz schnell trocknet, dann ist das wie Beton oben. Ne? Mein Opa ist hier angefangen, im September 1944 noch in den Krieg gezogen. Und er hat auch Amos geheißen und ist dann im Januar 1945 hatte er Fronturlaub, weil dort mein Vater geboren wurde, und ist dann wieder an die Front und ist dann aber nicht wiedergekommen. Und als dann ich auf die Welt kam, da war klar, dass ich dann diesen Namen und dann diese Geschichte, also dieses Momentum dann weiterführe. Es ist sehr viel Emotion, und es ist auch sehr viel Beziehung, und es ist auch sehr viel Verantwortung. Ne? Also es ist nicht etwas, was man macht nur aus reiner finanzieller Überlegung. Ne? Grundsätzlich bin ich davon überzeugt, und das meine ich auch wirklich so, dass Besitz und Eigentum natürlich auch eine Verpflichtung hat und eine Verantwortung, auch für die Gesellschaft, also ganz bestimmt. Bloß es kann nicht sein, dass diese Verantwortung so weit geht, dass man gar nicht merkt, dass man ein Recht auf Eigentum oder dass man das, was man mit seinem Eigentum macht, auch selbst entscheiden muss, kann. Ne? Also irgendwo hat das Ganze Grenzen. Ne?
Ja, man hört auf jeden Fall raus, dass es nicht nur um Zahlen geht, sondern auch viel Emotionen im Spiel sind. Da steckt natürlich auch immer viel Familiengeschichte mit drin. Das kennen, denke ich, die meisten, dass man an dem Kindheitshaus hängt. Aber wenn der Job einen nicht mehr erfüllt, kann man im Zweifel eben wechseln. In der Landwirtschaft vermischen sich diese zwei Orte der Gemeinschaft, also das Private und das Berufliche. Sind Bauern dadurch bei der Thematik befangen?
Das, glaube ich, kann man so sagen. Und Amos Fennemann hat hier ja gesagt, der Hof wurde von seinem Großvater an dieser Stelle im Reiterland, das ist so ein Landstrich, der ist ganz im Nordwesten von Deutschland, dort eröffnet. Das ist eigentlich noch ein relativ junger Hof, wenn man im Osnabrücker Land oder in anderen Regionen Deutschlands unterwegs ist und da mal auf die Höfe fährt und dann so in den Dachgiebel guckt, der Gebäude, dann sieht man da häufig Zahlen, so 1700 noch was, 1800 noch was. Das heißt, dass viele Landwirte oder landwirtschaftliche Betriebe haben eine Historie, die zurückführt bis über Napoleon hinaus. Die haben, also diese Betriebe haben Napoleon überlebt, die haben Weltkriege überstanden und die sind immer noch da. Und diese historische Verantwortung sozusagen, die lastet jetzt auf den Schultern derjenigen, die diesen Betrieb gerade in dem Moment führen. Die Ahnen sozusagen, die diesen Betrieb aufgebaut haben, lasten auf den Schultern und man ist jetzt in der Verantwortung, diesen Betrieb weiterzuführen, so erfolgreich weiterzuführen, im Idealfall, dass man am Ende den Betrieb auch weitergeben kann an die nächste Generation, die ja häufig auch schon auf dem Hof lebt, also die Kinder. Und wenn man sich jetzt die emotionalen Reaktionen anguckt, erklärt sich das natürlich auch dadurch, dass man, dass viele Landwirte jetzt an dem Punkt sind, wo sie sagen, bin ich überhaupt noch dazu in der Lage, diesen Hof weiterzugeben? Macht das, ergibt das Sinn, jetzt diesen Hof weiterzugeben? Können meine Kinder noch von diesem Hof leben? Kann ich überhaupt von diesem Hof leben? Will ich in diesem Umfeld wirtschaften, was viele Landwirte eher als bauernfeindlich empfinden, also die Gesellschaft gegen die Bauern? Und an dem Punkt befinden sich jetzt viele Landwirte und das hat man, glaube ich, auch auf diesen Demonstrationen deutlich gemerkt.
Also die stehen zum Teil vor ganz unterschiedlichen Problemen, zum Teil vor ganz ähnlichen. Im Fall von Amos Fennemer sind es auch die Gänse. Du warst ja selber vor Ort und hast dir ein Bild gemacht. Wie hast du die Situation denn erlebt? Was hast du gesehen?
Ja, also der Hof liegt im Reiterland. Das ist so ein Landfleck, Landstrich, ganz im Nordwesten von Deutschland, an der Grenze zu den Niederlanden. Dort ist es ziemlich flach. Man sagt da vor Ort auch, man kann schon zwei Tage vorher sehen, wer zu Besuch kommt. Das stimmt auch quasi, da sind nur Deiche im Weg, die so ein bisschen den Blick versperren. Man fährt also da so Landstraßen lang, es gibt auch nur eine Landstraße ehrlicherweise, die fährt man also so lang und links und rechts sind Felder. Und mir fiel auf dem Weg zum Hof schon, dass da so zwischendurch diese grünen Wiesen immer unterbrochen waren durch so schwarze Flecken, große schwarze Flecken, die sich da auftaten. Ich dachte aus der Ferne erst, das sieht so aus, als wenn da jemand gerade umgepflügt hätte. Aber wenn man dann näher kam, sah man, dass diese Flächen voll waren mit Gänsen, Wildgänse, die dort ja, sich am Gras zu schaffen machten. Und es kam auch immer neue hinzu oder es flogen mal welche weg. Also hunderte, vielleicht tausende Gänse auf engstem Raum, die dort rumschnatterten.
Das klingt dann ein bisschen nach Hitchcock.
Das dachte ich in dem Moment auch und ich habe auch kurz gezögert, ob ich wirklich aussteige aus dem Auto und mir das aus der Nähe angucke, weil Gänse natürlich auch vom Naturell her nicht unbedingt die freundlichsten Tiere sind. Also die Bauern da haben in dem Sinne nicht Angst vor Vögeln, dass man attackiert wird, aber das konnte man dort gut nachvollziehen. Diese Fläche, auf denen die Gänse da standen, da wird eigentlich Gras gemäht regelmäßig und dieses Gras wird dann zu Kuhfutter verarbeitet. Die Kühe produzieren quasi dann daraus Milch. Da war nun nichts mehr. Ne? Das war platt getrampelt durch die Gänse oder platt gefressen auch.
Gegen die Vögel kann Fennemer sich nicht wehren, aber gegen den Staat schon. Das hat er gemacht. Mit dem Land Niedersachsen streitet er seit gut 10 Jahren. Worum geht es da genau?
Ja, die Wildgänse gerade in dieser Ecke von Deutschland, das ist Zugvogelregion, die sind geschützt. Man darf die also nicht abschießen oder vertreiben, also buhrufen oder so. Also die muss man da auf diesen Flächen einigermaßen in Ruhe lassen, weil sie halt geschützt sind. Und darunter leiden dann Landwirte, die auf diesen Flächen eigentlich wirtschaften. Das ist so ein Konflikt Natur gegen Landwirtschaft quasi. Wer war eigentlich zuerst da? Landwirte oder die Gänse? In dem Fall kann man, glaube ich, sagen, die Landwirte waren zuerst da. Das Land sieht da so aus, weil Landwirte es geformt haben. Die haben das urbar gemacht, haben das nutzbar gemacht vor Generationen. Und haben eben deine Existenz landwirtschaftlich hier drauf aufgebaut, auf diesen Boden, in dem sie das Gras halt verfüttern. Und jetzt kommen dann, jetzt ist kommen die Gänse und machen das, den Grund und Boden platt. Und die Landwirte können eben nicht hingehen und sagen, so, ich verscheuche die jetzt, weil das geschützte Tiere sind, aus guten Gründen geschützte Tiere, und weil diese Flächen in Naturschutzgebieten liegen, die eben zum Schutz dieser Gänse eingerichtet worden sind. Also am Ende eigentlich eine Erfolgsgeschichte aus Sicht des Naturschutzes, eine Horrorgeschichte aber für viele der Landwirte, die dort tätig sind.
Aber auch wenn die Gänse weiter den Boden zerstören, langfristig ist das ja auch aus Naturschutzsicht nicht nachhaltig.
Ja, der Staat hat irgendwie versucht, einen Kompromiss zu finden und gesagt, liebe Landwirte, wir entschädigen euch anteilig dafür, was da passiert auf euren Flächen, weil eben die Gänse unter Schutz stehen und ihr nicht so wirtschaften könnt, wie ihr wollt, kommen wir halt als Staat und sagen, okay, du kannst hier eine Entschädigung beantragen. Gänseprämie ist da so ein Stichwort. Und das hat Finnemar auch gemacht, wie auch andere Landwirte in der Region. Er sagt aber, das reicht nicht, was der Staat uns da gibt. Der Schaden ist mittlerweile so groß, dass da was on top muss. Und deswegen hat Finnemar versucht, eine höhere Summe zu bekommen vom Land Niedersachsen in dem Fall. Und eine Behörde, die dem Land unterstellt ist, hat ihm auch Recht gegeben. Eine andere Behörde, die aber auch dem Land unterstellt ist, hat gesagt, nee, von wegen, da machen wir nicht mit. Und jetzt klagt das Land Niedersachsen quasi untereinander, gegeneinander, also das Land Niedersachsen gegen das Land Niedersachsen, ob Finnemar mehr Geld zusteht oder eben nicht. Ist kompliziert, führt ein bisschen weit weg von unserem eigentlichen Thema hier, aber zeigt, glaube ich, ganz gut, wie komplex diese ganze Materie eigentlich ist und wie tiefgründig man schürfen muss, um auf den Grund des Frustes der Landwirte zu kommen.
Ja, also wenn du sagst, das Land verklagt sich gegenseitig, verklagt sich selber, dann kann ich schon auf einmal verstehen, warum die Bauern frustriert sind über die komplizierte Bürokratie auch und dass es nicht weitergeht. Also der Eindruck, der entsteht, ist, dass sie nicht gehört oder nicht ernst genommen werden. Darüber hattest du ja auch mit Amos Finnemar gesprochen. Hören wir noch mal rein.
Wenn ihr immer im Parlament nicht entscheiden wollt und nicht entscheiden könnt und alle wichtigen Konflikte erst vor Gericht ausgetragen werden, dann kommt das ja zwangsläufig dazu, dass die Leute das Vertrauen in die parlamentarische Demokratie verlieren und sie eigentlich sich immer mehr davon abholen lassen, was extreme Parteien ihnen in Schwarz-Weiß-Modus vorreden. Also, und das stelle ich jetzt hier ja auch wieder fest, ne? Das ist ganz klar, ne? Also diese Forderungen, die von den extremen Parteien, in unserem Falle ja dann extrem rechts, AfD, das ist einfach, ne? Das ist, und das holt die Leute dann ab, ne? Wenn die sowas mitkriegen. Ich bin definitiv kein AfD-Fan, also absolut nicht, um das ganz klarzustellen. Ja. Sicher, es ist einfach, ne? Schwarz-Weiß und dann. Ja. Ich glaube, das ist immer das Gleiche, solange man einen Arbeitskreis hat und man reden kann und man Papiere füllen kann und man Absichten erklären kann, ist das alles schön und gut. Aber am Ende des Tages, da brauchen wir uns nichts vormachen, geht es um Geld. So, und dann auf einmal wird der Staat zum brutalsten Unternehmer. Da oben in der Penthouse-Wohnung in Berlin wird entschieden, wie wir hier draußen mit der Schaufel arbeiten müssen.
Oben in der Penthouse-Wohnung in Berlin wird entschieden, wie wir hier draußen mit der Schaufel arbeiten müssen. Du lachst, warum?
Ja, also klingt das erstmal so ein bisschen, populistisch vielleicht trifft es das ganz gut, aber Es gibt das Gefühl wieder, was viele Landwirte haben. Je nachdem, welchen Bauer man fragt, gibt es ganz viele Punkte, wo die sagen, meine Güte, was die da in Berlin machen, was ein Quatsch.
Mhm. Und ergibt der Politik in Berlin das deswegen auch eine Mitschuld an dem Überlauf nach rechts? Auch da wieder, weil das Problem eben ist, dass sie nicht gehört werden. Dringen diese Positionen denn tatsächlich nicht zur Politik durch oder trübt der Eindruck?
Ich glaube, der trübt, und was man da vielleicht auch nochmal festhalten muss, ist, dass Bauern über Jahrzehnte eigentlich eine ziemlich mächtige Lobby in Berlin hatten, die es auch geschafft hat, einfach sehr viel von denen auch wegzuhalten an gesellschaftlichen Anforderungen, die da sind an Landwirtschaft. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo das nicht mehr funktioniert. Es werden sehr umfangreiche Anforderungen an die Tierhaltung gestellt. Die Politik will da sehr genau mitreden, wie das Tier zu halten ist und was auf die Verpackung, Fleischverpackung am Ende kommt. Die Politik braucht aber auch dringend Geld und kratzt das überall zusammen und guckt da eben auch bei der Landwirtschaft. Vielleicht vor ein paar Jahrzehnten hätte man die Landwirtschaft bei sowas noch ausgespart, aber das ist mittlerweile eben anders. Wenn man so möchte, politischer Schutzpatron der Bauern war über Jahre die CDU und die CSU. Die regieren nun nicht mehr. Wir haben die Ampel mit SPD, FDP und Grünen. Die haben da vielleicht weniger Berührungsängste, was so Streichungen auch in der Landwirtschaft angeht. Aber selbst die Unionsparteien haben in den vergangenen Jahren ordentlich zugelangt, was Belastung bei der Landwirtschaft angeht. Es gab ja auch schon mal in der Merkel-Ära Bauernproteste. Also vielleicht so eine gewisse Hilflosigkeit der Bauern, die dort politisch einfach vorherrscht gerade, oder Schutzlosigkeit, weil der Schutzpatron eben weg ist. Es ist niemand mehr da, der die Hand über die Bauern hält und sagt, lasst die in Ruhe, die sorgen für unser Essen.
Man könnte jetzt argumentieren, bei der Demonstration in Berlin waren zwischen 8.000 und 30.000 Demonstranten vor Ort. Die Zahlen schwanken da sehr. Die Polizei Berlin sprach von 6.000 Fahrzeugen und 8.500 Teilnehmern. Die Veranstalter sprachen von 30.000 Teilnehmern. Um mal diese Zahlen im Vergleich zu sehen, bei der Demonstration in Berlin waren jetzt eben laut Polizei 8.500 Menschen vor Ort. Bei der Demonstration gegen rechts waren allein in unserem kleinen Osnabrück 20.000 bis 30.000 Leute vor Ort. Das sind ja so gesehen ganz andere Zahlen. Also wenn man sich überlegt, dass 8.500 Menschen quasi unser halbes Land irgendwie ein bisschen lahmgelegt haben, aber es eben doch relativ wenig Leute waren, könnte man auch eigentlich argumentieren, dafür, dass sie so wenige waren, wurden sie sehr gut gehört.
Ja, und auch medial waren sie sehr präsent, auch wenn einige Landwirte das anders sehen. Aber sie kamen ja im Gegensatz zu den Demonstranten gegen rechts, kamen die Bauern mit ihren Traktoren und haben eben dadurch auch eine ganz andere Wirkmacht und eine ganz andere Bildstärke auch bei so einer Demonstration. 8.000 Bauern auf Traktoren wirken halt vielleicht anders als 100.000 fußläufige Demonstranten, die vor dem Brandenburger Tor stehen. Und das war ja nicht nur in Berlin, das demonstriert wurde, es wurde ja auch im kompletten Land demonstriert. Also Autobahnen wurden blockiert, es wurden andere Städte blockiert. Also auch in Osnabrück sind ja Landwirte hier um den Stadtring gefahren und haben den Verkehr lahmgelegt in dem Moment. Also es war schon sehr sichtbar und das flächendeckend eigentlich.
Du hast ja gerade angesprochen, dieser Frust hat sich über Jahrzehnte aufgebaut. Überwiegend in der Zeit war nicht die Ampel in der Regierung. Viel Hass oder viel Kritik hat sich jetzt aber gegen die Ampel gerichtet. Also ich meine, wir haben Plakate gesehen, auf denen stand Grün, Gelb, Rot, Bauern tot, oder in extremeren Fällen auch Galgen, an denen eine Ampel hing. Ist dieser Hass, dieser Wut gegen die Ampel gerechtfertigt?
Na, ich glaube, Hass ist nie eine gerechtfertigte Emotion, auch wenn man vielleicht in Teilen das nachvollziehen kann. Ich hatte darüber mit Renate Künast gesprochen, die kennt man, glaube ich, die ist Politikerin der Grünen, sitzt im Bundestag, war früher auch mal Landwirtschaftsministerin unter Rot-Grün. Und die hatte das auf den schönen Punkt gebracht, so ein Galgen ist keine Einladung zum Gespräch. Und das ist wohl so. Wer da mit einem Galgen spazieren fährt, der möchte nicht diskutieren. Der möchte einfach nur sagen, ey, ich bin wütend und ey, mach das, was ich will. Oder es passiert was. Was auch immer. Was man aber, glaube ich, ganz gut nachvollziehen kann, auch ist, wenn man mit den Landwirten, die dort unterwegs waren, sich unterhalten hat, ist die Tatsache, wie die Ampel sehen. Das ist so ein bisschen die Ausgeburt so einer städtischen Besserwisser-Klientel aus Sicht der Landwirte und nicht aus meiner Sicht, die den Landwirten vorschreiben will aus ihrer Stadtbubble heraus, was sie da auf dem Land zu tun hat. Also das Land quasi als vorgelagerter Produktionsbereich für die großstädtischen Träumereien. also ganz viel Bio und ganz viel glückliche Tiere und so weiter und so fort. Natürlich ist das Klischee am Ende, aber für die Bauern ist die Ampel sozusagen politischer Ausdruck dessen. Und man fühlt sich dem dann auch mehr oder minder schutzlos ausgeliefert, weil wir hatten es schon darüber gesagt, wir hatten es schon besprochen, dieser politische Bedeutungsverlust, der ist einfach da, der Landwirtschaft. Es gibt nicht mehr so viele Landwirte wie früher. Sie spielen keine Rolle mehr, es lassen sich keine Wahlen mehr mit Landwirten gewinnen, aber gegen sie denke ich sehr wohl, gegen die Landwirtschaft. Da kann man erfolgreiche Plakatkampagnen drauf aufbauen. Naja, und was macht man eben, wenn man nicht mehr gehört wird, dann wird man laut. Und wird man vielleicht auch am einen oder anderen Punkt zu laut und hängt sich einen Galgen an den Traktor und fährt nach Berlin und glaubt, damit etwas erreichen zu können.
Vor knapp einem halben Jahr kamen die Bauern mit ihren Traktoren nach Berlin. Ich will nachvollziehen. Woher kam die Wut der Bauern? Wir haben von Amos Fennemer gehört, dessen Grund durch Wildvögel zerstört wird, weswegen er seit Jahren einen Rechtsstreit in Niedersachsen führt. Dirk, du hast mit einem Demonstranten gesprochen, der in Berlin in erster Reihe vor Ort war. Wie er die Proteste wahrgenommen hat, darüber sprechen wir in Folge 2. Dirk, danke, dass du da warst.
Ja, gerne.
Die ganze Serie Was wurde aus der Wut der Bauern findet ihr in unserer Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Thank you.